SRF 1.
Persönlich. Katharina Kilchenmann im Gespräch mit Gästen.
St. Gallen, mitten in der Stadt sind wir im Kulturzentrum Lokremise. Meine Gäste heute sind beide nicht St. Galler Ureinwohner. Marion Gasser bereist aber mit ihrem S-Theater Clowns und Kalorien die ganze Ostschweiz. Und der Thomas Czerny ist am Kantonsspital hier in St. Gallen Chefarzt von der Onkologie. Schön, dass ihr der Sendung seid. Ganz herzlich willkommen.
Danke.
Marion Gasser, ihr kocht im himmlischen Verzehrtheater, wie ihr euch im Varieté-Zirkus sagt, jeden Abend für 150 Leute. Wenn ihr jetzt den Thomas Czerny zu einem Tête-à-Tête würdet, um die Nacht einladen, was würdet ihr ihm kochen?
Ich hoffe, dass er nicht gross zum Essen kommt, wenn er mit mir ein Tête-à-Tête hat. Oder dass er relativ...
Was würdet ihr eurem Mann sagen, wenn er...
Ja, also gut, jetzt den Mann müssen wir mal weglassen, weil sonst habe ich ja kein Tête-à-Tête mit ihm, oder? Also prinzipiell. Also was ich jetzt da genau auf den Tisch würde bringen, weiss ich nicht genau. Aber ich hoffe schon, es kommt nicht so drauf an.
Aha, aber gut, aber angenommen, ihr kommt jetzt wirklich zum Essen. Was würdet ihr kochen? Etwas Leckeres?
Ja, also sicher irgendetwas hoffen. Ich würde vorhin abklären, ob er gerne Fisch oder Schalentier hat. Ich bin so ein bisschen Spezialist oder mache das halt sehr gern. Dürfte das auch wenig kochen eigentlich für unsere Gäste, weil eben viele, sagen wir bei 150 Leuten, das nicht gerne haben. Aber ich bin schon jemand, der gerne Hummer, Beeren, Krebs, Gambis und so Sachen verkocht.
Wäre das gut, Thomas Czerny?
Ja, da würde sie perfekt liegen. Alles aus dem Meer habe ich sehr gerne.
Wunderbar. Thomas Czerny, ihr seid ein viel beschäftigter Mann. Ihr seid einer der wichtigsten Krebsspezialisten hier in der Schweiz. Und als Chef der Abteilung Onkologie am Kantonsspital hat er sicher auch sehr viel zu tun. Trotzdem, wenn ihr jetzt Marion Gasser würdet einladen würdet, um die Nacht, würdet ihr auch etwas kochen oder eine Pizza bestellen?
Nein, da würde ich schon etwas kochen. Aber ich würde es vielleicht ein bisschen nicht gerade so darauf abkommen. Ich würde eher etwas machen, wo ich auf sicher gehen kann. Mhm. Und wo ich vielleicht ein bisschen etwas vorbereiten kann.
Aber ihr würdet gerne kochen?
Ich tue gerne kochen, ja.
Und ihr da daheim? Ihr lebt mit eurer Frau in einer Loft hier in St. Gallen, in der ehemaligen Fabrik Berosa, genau. Mhm. Genau. Und dort tut auch ihr kochen?
Ich tue auch kochen, ja. Also, meine Frau ist auch medizinisch tätig und wir sind jetzt nicht gerade so regelmässig immer am Tisch, so dass wir immer auch ein bisschen improvisieren, aber im Prinzip tun wir kochen. Also, wir sind beide eigentlich immer irgendwann mal am Tag auch in der Küche. Und manchmal ist es einfach, da gibt es halt vielleicht ein bisschen Teigwaren mit irgendetwas. Aber wenn wir Besuch haben, dann tun wir uns da schon noch ein bisschen steigern.
Mhm. Jetzt muss ich vorweg etwas fragen. Ihr heisst Czerny. Ja? Ja. Und die meisten Leute, die Klavier gespielt haben oder haben müssen, verbinden das mit diesen grauen, vollen Klavieretüden. Habt ihr mit dem Herrn Czerny etwas zu tun?
Nein, eigentlich nichts, ausser dass mein Vater zu Wien studiert hat. Und Karl Czerny war ja eigentlich der einzige Berufsschüler von Beethoven, oder, wo er Liszt und so. Neumann bin ich natürlich immer auch ein bisschen stolz gewesen. Weil der Beethoven ist lange mein Klavieridol gewesen. Ist es natürlich heute immer noch, aber nicht nur. Und der Karl Czerny, der hat nichts mit uns zu tun.
Gut, aber die spielen Klavier?
Ich spiele Klavier, ja. Das ist, unser Name schreibt sich ja ohne Z, was so ein bisschen anders. Und wenn man durchschaut in Wiens Telefonbuch, dann könnt ihr, so wie bei uns Müller, hat es einfach Czerny in allen Schreibvariationen. Czerny heisst einfach schwarz. Oder?
Ist es tschechisches Geschlecht?
Ist es tschechisches Geschlecht, Czerny. Und gibt es ja auch Czorny, das wäre die russische Version vom Herr und Frau Schwarz.
Mhm. Ihr habt daheim einen tollen Flügel in einer Loft. Könnt ihr da Tag und Nacht spielen? Aber das stört ja die Leute.
Ja, da haben wir eben gute Nachbarn ausgesucht. Also damals, als wir die Fabrik gekauft haben, als Gruppe, haben wir dann noch abgemacht, dass es hier eigentlich nicht die übliche Wohnordnung gibt, sondern dass wir eigentlich uns 24 Stunden zugestanden haben zu musizieren. Das war für mich sehr wichtig. Darum habe ich eigentlich auch so einen Loft gesucht, dass ich irgendwo weiss, ich komme am Abend um 10 Uhr nach Hause und kann noch eine Stunde ans Klavier hocken.
Warum ist das wichtig für euch?
Ja, das ist immer das Musizieren oder konkretes Klavierspielen, das ist für mich so wie für andere Meditieren oder Yoga oder ich weiss nicht was. Dort entschwinde ich, komme in einen anderen Rhythmus rein und erhole mich enorm gut. Da manchmal am Morgen ein bisschen spielen, bevor ich arbeite. Das ist irgendwie wie ein bisschen kalibrieren, dass so der Tag ein guter Tag wird. Braucht es irgendwo eine Musik.
Marion Gasser, habt ihr auch einen sehr lebendigen Betrieb bei dem Varieté-Theater, wo ihr lebt? Habt ihr auch so einen Ort oder etwas, wo ihr ein Ruhe findet?
Also ich denke mir, ich habe prinzipiell bei allem Ruhe, was ich mache. Also ich bin jetzt nicht, ich bin halt so.
Aber das heisst, dass du das auch die Hände aufwärmen,
das heisst nicht, dass ich, Radio. Ja, dass ich nicht ruhig bin dabei. Ich lese sehr viel, also ich schlitze ein Buch durch pro Woche, ganz sicher, querbeet, also von Biografien über Romane, über alles Mögliche, was mir in die Hände kommt. Aber das ist eigentlich nicht unbedingt das Abschalten oder das Ruhigwerden, sondern so richtig ruhig oder so bin ich eigentlich schon am Kochen. Also das Kochen ist für mich etwas, wo, also ich kann jetzt klar für 150 Leute, da machst du nicht ein Peperoni, wo du schnetzelst, sondern du schnetzelst 150 Peperoni. Aber ich habe bei jeder Peperoni, die ich in die Hand nehme, oder wenn ich eine geschlagene Eigelmasse habe und mit Gummihändchen dort rein kann, dann das ist wirklich so, wow, also das ist, das mache ich immer noch gerne. Also jedes Lebensmittel oder ja, alles, auch Fleisch oder irgendetwas, was du kannst anlangen, was schön ist. Also, und das nehme ich mir fängs raus, dass ich also halt wirklich qualitativ gute Sachen verkoche. Das finde ich etwas richtig Schönes. Also, und da werde ich auch ruhig. Da muss ich nicht schwätzen.
Wie muss man sich das vorstellen? Ihr seid dort unterwegs, eben mit dem Varieté-Theater. Sind das Wohnwagen oder wo dürft ihr kochen in einem Wohnwagen?
Ja, also wir haben alles natürlich in den Wagen rein. Also wir leben in den Wagen rein. Wir haben das Büro, wir haben die Dusche, wir haben alles in den Wagen rein. Und ich habe einfach auch so einen professionellen eingerichteten Küchenwagen, wo also von Steamer über Kochplatten über alles drin ist. Ist halt in einem Wagen rein. Ist 10 auf 2,50 Meter, also relativ klein, gemütlich, kommst überall schnell an. Und dort kochen wir, ja.
Und die tun eben nicht nur kochen, die treten hier auf an diesen Shows am Abend.
Ja, das mache ich dann auch noch. Also, es ist so ein Abend, ist eigentlich, ich bin viermal auf der Bühne und sonst bin ich in der Küche. Ich stehe also teilweise auch mit dem Spitzenkleidchen noch am Kochherd, wenn es mir nicht lange zum Umziehen. Oder so in der halb kurzen Unterhöschen, wenn ich noch schnell muss reinrennen muss, etwas reinschieben. Sehr schön. Also ja, es sind schöne Aussichten.
Ja. Jetzt habt ihr ja, wir sind hier in einem Theaterdekor. In der Lochremise wird derzeit ein Stück gespielt, das, glaube ich, heisst Fahrplan, der Fahrplan. Und jetzt hat es da Kostüm gehabt. Jetzt habt ihr hier so ein Paillettenmäntel rausgelesen und habt jetzt ein Knall. Grünes Paillettenmäntel, Anne. Ja. Das ist ein bisschen wie on stage. Was hättet ihr dort, Anne? Jetzt, wenn ihr auftretet?
Ja, natürlich ganz verschiedene Kostüme. Eben, also dieses Jahr sind es 4 verschiedene. Das ist von elegant bis ein bisschen doof. Wenn ich halt die doof spielen muss auf der Bühne, dann habe ich auch ein bisschen etwas doofes an. Und beim Finale aber, da tue ich mich immer noch so abheben. Also das Finale ist dann elegant, glänzend,
da glimmer und
so. Ja, da bin ich dann so die Grand Dame.
Mhm. Thomas Jenny, was habt ihr mit dem Zirkus zu tun? Geht ihr manchmal in den Zirkus?
Also ich habe 3 Kinder und bin natürlich gerne in den Zirkus gegangen und Tiere schauen. Also immer so ein bisschen beides, oder? Und ich habe auch selber als Kind noch Erinnerungen. Es war halt damals meistens der Zirkus Knie auf der Alment. Und wir sind am Wankdorf Alment. Das ist nebendran. Und dann sind wir dann auch als Gielen mit dem Trottinett oder Velo natürlich immer ein bisschen dort belagern, oder? Und schauen, wie sie da irgendwelche Dromedare zum Zeug rausgenommen haben. Und sind wir interessante Leute gewesen. Es sind Nordafrikaner, die immer unterwegs waren und so. Also schon mal einfach das Setting oder der Zirkus, der in die Stadt kommt, das war natürlich immer mal ein Erlebnis. Mhm. Und dann hat es meistens noch, irgendwann sind sie dann noch durch die Stadt durch, oder mit Elefanten oder mit irgendetwas. Also Zirkus ist schon etwas sehr prägendes. Und wenn man natürlich mit den eigenen Kindern geht und so und sieht die Faszination, die das hat.
Aber es wäre nicht für euch in Sinn, in die Frage gekommen, so in einen Zirkus zu gehen. Diese Faszination hat es gleich nicht gehabt.
Nein, ich glaube, ich wäre gar nicht geeignet dafür. Also, ja, niemand würde etwas Gutes da, wenn ich in Zirkus wäre. Da, und,
was ist für euch Faszination, Marion Gasser? Warum muss es der Zirkus sein?
Also ich bin auch. Ich habe nicht Faszination Zirkus gehabt, solches, dass ich zu dem gekommen bin, sondern ich habe Faszination mit dem Mann gehabt, dass ich geblieben bin.
Mhm. Wie seid ihr denn überhaupt dazu gekommen, ihn dort lernen zu kennen, wie ihr hergekommen?
Also, es ist eigentlich so ein bisschen eine Flucht gewesen, kann man sagen, oder so. Ich habe immer so ein bisschen Momente gehabt in meinem Leben, wo irgendetwas schief gelaufen ist oder nicht so toll gegangen ist. Und dann habe ich einfach einen Schritt weiter gemacht. Und das ist damals, dass ich in den Zirkus gekommen bin, das war der Zirkus Royal gewesen, wo mein Mann damals noch Sohn war von dieser Familie. Und das ist eigentlich ein Kurzschlussentscheid gewesen. Ich habe in Zürich gearbeitet. Und also in einem Marktforschungsinstitut, das war nicht gerade wahnsinnig toll, ich musste einfach Geld verdienen. Und wir waren dort mal am Mittagessen mit verschiedenen Mitarbeitern. Und dort war auch die Mutter von meinem jetzigen Mann dabei gewesen. Und dann hat sie mich gefragt, was ich so Lust hätte, mal zu machen. Ich war 19 und habe eben gesagt, also entweder würde ich gerne mal auf Paris gehen, so noch eine schöne Ballettausbildung machen, oder mal so ein Jahr im Zirkus fände ich auch noch lässig. Und dann hat sie beim Mittagessen gefunden, ja, also eben der Zirkus Royal sucht noch jemanden für die Mannschaftsküche. Ich habe gleichzeitig dort so ein bisschen Knatsch gehabt mit meinem damaligen Freund, den ich in Zürich gewohnt habe. Also ein bisschen ausgeweiteter Knatsch. Und habe dann gefunden, Chance, oder? Mhm. Und bin wirklich dann eigentlich nach dem Mittagessen wieder ins Marktforschungsinstitut zurück. Habe gekündigt, bin um 13:30 zu Hause, habe die Wohnung ausgeräumt und bin um 6:30 im Zirkus Royal.
Und hat dann gekocht.
Und hat gekocht. Ja. Ja. Also es war eigentlich nicht der Zirkus gewesen, als solches, was mich fasziniert hat, sondern ich habe dort dann eben meinen jetzigen Mann kennengelernt. Der hat mich dann eigentlich dabei behalten. Und im Zirkus gibt es ein bisschen Sprichwort und das hat sich auch bewahrheitet. Das habe ich auch viel gesehen jetzt bei Leuten, die kommen, so ein Jahr einmal zu uns arbeiten. Wo man immer sagt, wenn du das Jahr machst und gehst, dann ist gut, dann hast du es gesehen. Aber wenn du das zweite Jahr machst, dann bleibst du. Und das ist ja so. Also jetzt sind es 30 Jahre und ich bin immer noch dort.
Thomas Tschernit, ihr seid vor 14 Jahren auf St. Gallen gekommen. Ihr seid vorher Chefarzt gewesen. In der Insel, jetzt seid ihr Chefarzt in der Onkologie. Ihr seid hier geblieben, offenbar. 14 Jahre, dem kann man sagen, geblieben. Gibt's für euch, könnt ihr das vergleichen? Die St. Galler Patientinnen und Patienten und die Berner Patientinnen und Patienten?
Also, ich muss vielleicht zuerst noch sagen, ich war stellvertretender Chefarzt und bin als Chefarzt hierher gekommen. Ja, das gibt's. Also, ich bin selber, St. Galler Mutter. Und habe hier Verwandtschaft und bin dann nachher doch erstaunt gewesen, dass das merkbar ist gewesen für mich, dass Berner doch so ein bisschen wie man es ein bisschen sagt, sind vertrauensselige Leute und St. Gallen sind kritischere Leute. Die fragen mehr, die wollen es genau wissen. Und Bern hat immer so das Gefühl gehabt, die Leute die suchen das Vertrauen. Wenn sie das Gefühl haben, das ist jetzt der Doktor, dem kann ich vertrauen.
Und das ist ein Guter, der macht das gut.
Das ist das gut. Und dann ist das irgendwie so gelaufen, dass man dann miteinander entschlossen hat, in welche Richtung es weitergeht und so. Und hier ist das doch merkantiler. Man merkt, dass da
also man will etwas für das Geld?
Ja, richtig. Man tut mehr handeln, oder? Und tut das genauer fragen. Aber ich muss natürlich sagen, der Unterschied ist auch gleichzeitig mit der Entwicklung in der Bevölkerung gegangen. Heute ist man auch kritischer als Patient, ja, zum Glück. Wir reden viel mehr, bevor man etwas macht, muss das auch viel genauer erklären und so weiter. Aber trotzdem ist mir das gerade so dann, wo ich Hobby an ich gemerkt habe. St. Gauer, die genau nachfragen, aber sie sind nachher auch sehr zuverlässig. Wenn man den Entschluss gefasst hat, dann haben wir eigentlich in der Regel eine sehr gute Situation, geklärte Situation.
Mhm. Jetzt waren ziemlich in den Medien, weil ihr einen prominenten St. Gauer Patient hatte, der Kurt Felix. Was war er für ein Patient gewesen?
Also gut, ich darf das so sagen, oder was er auch selber gesagt hat. Er war schon mit mir zusammen ein paar Mal in den Medien. Eigentlich ein idealer Patient, kann man fast sagen. Er war also jemand, der die Sachen genau wollte wissen, der aber enorm präzise war und natürlich auch das Glück hatte, dass er mit der Paola jemanden hatte, der ihn dort enorm gut unterstützt hat. Also die haben wirklich in den schwierigsten Zeiten einfach so gut miteinander können unterstützen, also gegenseitig. Und ich würde sagen, das ist so das, was man eigentlich gerne noch als Doktor hat. Jemand, der hört, jemand, der die Sachen sehr gut befolgt. Und ich denke, noch von dem profitiert hat. Also auch wirklich die Sachen umgesetzt hat, sich sehr viel auch wieder Lebensqualität hat können zurückholen in den guten Momenten, da auch wieder fest hat können ankern und auch mit den Medien in so schwierigen Situationen sehr offen umgegangen ist, hat uns auch von der Krebsliga her für die Krebsforschung sehr unterstützt. Und auch bei anderen Anliegen, Gesundheitsanliegen, wenn es wegen dem Rauchen oder so war, die Jungen, das hat nicht mehr wahnsinnig gestört, dass die Leute mit ihrer Gesundheit so fahrlässig umgehen und hat sich dort auch immer wieder mal bemerkbar gemacht. Also ich kann Chapeau, oder wenn jemand so kreativ kann umgehen mit einem so schwierigen Schicksal.
Sie haben gesagt, das war ein Patient, der sehr gut hat können hören. Ich stelle mir vor, wenn man so eine Diagnosen bekommt, da passiert ja wahnsinnig viel emotional. Also, dass man da noch hören kann, das ist eigentlich ein Wunder überhaupt, dass man überhaupt noch, also man weiss, Patienten verstehen eben nicht sehr viel, sie hören eben im Allgemeinen nicht. Wie sagt ihr denn das, dass man es hört?
Ja, ich glaube, das ist ja sehr wichtig, dass man das eben weiss, dass wenn ein Patient kommt und zuerst mal sozusagen den Boden unter den Füßen verliert, ist es mal wichtig, dass er möglichst nicht allein kommt, sondern mit Lebenspartnerin, Lebenspartner oder Kind oder je nachdem, wie die Situation ist, damit mehrere Ohren mithören. Und nachher ist es halt, es ist ein Prozess, es ist ja nicht so, dass wir den Leuten nachher die Diagnosen und das, was aus dem folgt, einfach einmal einig geben und dann ist sozusagen das Regiebuch gemacht, sondern dann kommen erst Fragen und dann merkt man, wie so Krankheiten halt ins Leben eingreifen.
Also ist zuerst mal ein riesiger Schock,
oder? Das ist zuerst mal ein Schock und dort sind die Ohren sehr selektiv. Denn häufig sind die Leute, wenn sie das hören, es ist doch bösartig oder es ist doch fortgeschrittener, dann läuft natürlich innen ein Film ab, wo man dann gar nicht mehr so aufmerksam kann sein. Mhm. Und darum ist es so, zu reden ist eine Geschichte und nicht einfach eine einmalige Sache, das geht weiter. Und wir tun die Leute immer auffordern, schauen, wo die Fragen kommen, was unklar ist. Machen dann manchmal so einen sogenannten runden Tisch, wo dann auch mehr von der Familie, wo die Patienten, Patientinnen können sagen, wenn sie noch gerne dabei haben. Und nachher gibt's immer wieder mal Neues unterwegs, dann muss man wieder die Sachen an Schuhe bringen und sagen, was heisst jetzt das? Und in dem Ganzen muss ich sagen, ist ja der Patient immer der, der schlussendlich das Steuerrad hat. Also wir tun ihn ja begleiten. Es ist nicht so, dass wir das übernehmen, sondern wir sind dann im weitesten Sinn zusammen unterwegs mit dem Team, pflegende Ärzte und so weiter.
Wie ist es denn für euch, wenn ihr so müsst Hämmer vermitteln oder einfach sagen, es ist nicht gut? Wie ist denn das für euch?
Also wenn es wirklich gerade so, ich sage, jetzt Diagnose ist, wo jemand noch nicht weiss, was es ist, wir kommen ja immer wieder auch die Leute schon über, wenn man schon die Diagnose kennt und dann geht es mehr ein bisschen darum zu sagen, wie es weitergeht. Nein, da hat man einen trockenen Haus und merkt, wie schwierig es ist, jemandem zu sagen, dass jetzt die und die schlimme Situation tatsächlich vorliegt. Also das geht niemandem leicht über die Zunge. Und da muss man auch bei jedem Mensch ein bisschen schauen, wie man das machen kann. Auch wenn wir juristisch gesehen immer alles auf den Tisch legen müssen, muss man das halt vielleicht portionieren, mal dort anfangen. Und dann schauen, wie viel kann der Patient im Moment überhaupt aufnehmen und dann sich wieder treffen, vielleicht am nächsten, übernächsten Tag, wo ja dann häufig noch weitere Untersuchungen kommen. Also es ist so ein ganzer Prozess, wo man sich muss herentasten, damit schlussendlich der Patient dort ist, wo er dann merkt, jetzt kann ich entscheiden, ich kann wieder gestalten, den Teil von meinem Leben.
Mhm. Häufig sind ja nicht Ärzte sehr stark in Kritik, oder? Man sagt, ja, die machen das nicht gut und die kommunizieren nicht. Die machen euch das Beste. Wie ist das, wenn auch noch Kritik oder Häme kommt?
Also in der Regel ist eine Kritik mal gar nicht schlecht. Ich glaube, es hat uns dazu gebracht, dass in den letzten 30 Jahren auch viel gegangen ist. Und ich muss jetzt so sagen, bei den Onkologen ist es so, dass wir sehr früh, da hat die Krebsliga dort den Anstoss gegeben, weil sie ja Patienteninteressen vertritt und hat dann angefangen, Kurs zu machen. Und das ist 20 Jahre zurück, das habe ich noch als Oberarzt auch müssen machen, wo wir dann mehrtägige, zweitägige Kurse sind das gewesen, mit damals schon dem Video und wo man nachher Patientengespräche aufgenommen wird. Heute wird man noch ein halbes Jahr weiter begleitet von Kommunikationsprofi im medizinischen Bereich innen, also häufig sogenannte Psycho-Onkologen. Und das ist heute so ein Kurs, muss man gemacht haben, dass man überhaupt Facharzt Onkologie kann werden. Das ist so ein bisschen eine Primärentwicklung überhaupt in Europa. Also wir sind dort in der Schweiz Schrittmacher gewesen. Heute haben ja gewisse andere Länder die Kommunikationsausbildung auch obligatorisch erklärt.
Marion Gasser, die hat als Angehörige seid ihr mit der Diagnose Krebs konfrontiert gewesen. Euer Vater hat Krebs gehabt.
Ja. Und er ist eben, also wahrscheinlich sogar Dr. Czerny war auch schon dort gewesen, aber der Operateur, habe ich vorhin gelernt, war ein anderer gewesen. Aber der Papi ist heute 80 und ich habe gesagt,
Holz anrühren,
Kantonsspital St. Gallen, vor 18 Jahren. Ja. Mhm. Und was für mich so das Entscheidende war, oder was ich mitgenommen habe, damals beim Papi, ist eigentlich so, dass er die ganze Spitalzeit oder die ganze Diagnosezeit und so, die er durchgegangen ist, ist so sein Gottvertrauen gewesen. Also, und jetzt nicht Gottvertrauen im katholischen Sinn, dass man sagt, bitte, bitte mach, dass ich wieder gesund werde, lieber Gott, sondern einfach so das Gottvertrauen ins Leben. Also er war wirklich in dem Spital, er ist rausgekommen, er hat die ganzen weiteren Behandlungen gemacht und alles. Und er hat einfach so das Vertrauen ins Leben gehabt, das wird gut. Also das wird gut, da kannst du mir jetzt erzählen und du kannst mir erzählen und das wird gut. Und ich glaube, das ist noch so ganz, also das ist für mich so ein entscheidender Punkt gewesen, wo ich gefunden habe, hey Papi, wow, also richtig lässig, wie du das machst.
Da hat ihn ein bisschen bewundert, dass er das kann.
Absolut, macht, ja. Absolut. Also, und das ist auch etwas, was ich eigentlich aus dieser Zeit mitgenommen habe. Glaubst du, das ist so ein weiterer Stein in meinem Leben gewesen, wo ich gesagt habe, das nehmen wir mit. Das ist wirklich so ein gutes Gefühl, was du da machst, was du da überbringst für dich. Und ich glaube, es ist auch entscheidend. Also ich glaube, es hat sicher, ich denke mir, das hilft auch. Also ich glaube schon noch, dass das nicht nur Schnäpseln oder Wegnehmen oder Zeug und Sachen und Medikamente, sondern ich glaube schon, dass das Wesentliche bei einem Patient jetzt oder dass es gar nicht erst überkommst, ist schon das. Nein. Gottvertrauen. Also.
Mhm. Ja, man muss dort doch noch eine kleine Reservation dazu machen, oder? Weil das spielt ganz klare Rolle. Wenn jemand in einer schwierigen Situation den Faden wieder findet und eben wieder selber der Chef ist, dann ist das schon etwas enorm Wichtiges. Und trotzdem muss ich sagen, es gibt Leute, die alles richtig machen und Krankheit ist grauenhaft. Das gibt es eben auch. Oder? Und dann ist mir immer wieder wichtig, dass die Leute auch irgendwo die Versicherung haben, sie haben nichts letztes gemacht. Es gibt einfach Situationen, wo wir heute immer noch hilflos sind. Und dort, wo wir es nicht sind, spielt es dort eine wesentliche Rolle, ob die Leute gut mitmachen, ob sie ihren Körper fit halten. Früher haben wir immer gesagt, schonen, liegen und so weiter. Heute ist das Gegenteil, das wissen wir heute. Bewegen ist wichtig, aktiv bleiben, dann wird der Körper sozusagen aufs Maximum getrimmt, sich auch zu wehren gegen auch die Nachteile, die eine Nachbehandlung hat und so weiter. Also sicher gut, wenn jemand sehr positiv wieder kann im Leben seinen Weg finden, aber es gibt Situationen, wo alles nichts nützt.
Marion Gasser, ihr habt das selber erlebt. Ihr habt, nachdem ihr eben euren Mann habt lernen kennen, ein erstes Kind bekommen und ein zweites Kind. Ihr seid beim Zirkus gewesen, eben, habt dort mitgearbeitet, allerdings im Hintergrund. Und das Kind ist gestorben. Wie war das für euch gewesen?
Ja, also das ist gestorben am plötzlichen Kindstod. Es ist am Morgen halt, du wachst auf und willst das Baby aufnehmen und das Baby lebt halt nicht mehr. Und du bist völlig schockiert, dass du fassest das eigentlich gar nicht. Und dann ist natürlich eben das Erste, was passiert, du nimmst das Baby und du rennst irgendwo ins nächste Spital. Und ja, also es ist wie gesagt, das ist kindstot gewesen. Du wirst dann polizeilich auch noch befragt und gemacht und da, ob du dem Kind echt etwas Böses angetan hast. Gottlob ist es nicht so, aber es ist also wirklich so. Vielleicht muss das auch sein. Ich habe es dazu mal als furchtbar empfunden.
Also noch befragt zu werden darauf?
Noch befragt zu werden, ob ich echt mit dem Kind etwas gemacht habe. Es ist jetzt relativ lang her. Also das ist schon einige Jahre her. Und ich muss so sagen, das Erlebnis dazu mal war furchtbar gewesen. Ich habe sicher ein Jahr, eineinhalb Jahre Trauerabend geleistet, also gebraucht. Ich schwätze auch heute noch mit ihr. Also
was, wie macht ihr das?
Ja, einfach so. Also für mich sitzt sie irgendwo da oben und sie ist auch gewachsen. Also sie ist für mich da jetzt 26
ja.
Und höckelt da oben. Und wenn ich jetzt irgendwie ein lässiges Finale-Kostümchen nehme oder so, dann denke ich auch, hey, Loredana, siehst du es? Also das ist mehr so eigentlich freudig. Und ich muss sagen, was ich aus dem Ganzen rausgenommen habe, nachdem die Trauerabend eigentlich abgeschlossen ist, oder vielleicht 3 Jahre später, wo das passiert ist, ist für mich eigentlich ein enorm positives Erlebnis gewesen. Also, mir ist das passiert, mir ist etwas Furchtbares passiert, meiner ganzen Familie ist etwas Furchtbares passiert.
Eigentlich das Schlimmste, was man
Schlimmste,
sich vorstellen
kann. Was da passieren kann. Aber seitdem natürlich eigentlich ist für mich, also ich kann natürlich eigentlich am Morgen aufwachen und sagen, kann mir gar nicht mehr so viel passieren. Also das Schlimmste habe ich durch.
Oder jetzt überstanden?
Und ich habe es überstanden, es geht mir gut. Ich bin nach wie vor extrem lebensfreudig. Ich freue mich auf vielem. Und es hat mir, glaube ich, auf die letzten 20 Jahre das Leben enorm erleichtert, dass ich so ein Erlebnis mal hatte. Will ich einfach irgendwie, es kann mir nicht mehr passieren. Glaube ich einfach. Also das wäre dann ganz gemein, oder? Also, das wird nicht. So etwas Gemeins passiert dann nicht das zweite Mal. Und von dem her, glaube ich, ist schon eine gewisse Lebensfreude, die ich mitnehme, kommt aus dem raus.
Dass der Tod hat auch relativ viel bewegt in eurer Beziehung zu eurem Mann. Er hat ziemlich gelitten.
Ja, er ist ja ab ins Loch. Also wirklich ein radikales Loch. Und also du hast ihn überhaupt nicht mehr brauchen. Er ist, ich habe ja noch irgendwie als Frau, hast du das vielleicht, oder als Mutter, du musst funktionieren. Ich habe noch ein anderes Kind gehabt. Ich habe eben mit dem Mann noch ein zweites Kind gehabt. Also du hast einfach müssen funktionieren. Und es ist aber so gewesen, dass mein Mann mich natürlich dazumal eigentlich als sogenannte private geheiratet hat, weil er nie eine alternde Artistin auf der Bühne hat wollen haben. Also du bringst halt Zirkusfrauen
manchmal. Also eine private heisst, die sind nicht auf der Bühne gestanden und nicht involviert.
Du kommst nicht aus dem Zirkus. Also du bist nicht aufgewachsen im Zirkus, du hast keine Eltern vom Zirkus, sondern ich war wirklich so eine Zürinudel und bin so furchtbar von dort gekommen. Aber er hat so Gefahr nicht müssen laufen, dass ich halt dann mit 60 und vielleicht nicht mehr so attraktive Beinchen und so, dass er mich nicht aus der Manege rausbringt. Also das ist sein Stil gewesen. Ja, also es gibt's halt bei vielen. Es gibt's bei vielen, oder? Und also das ist immer so ein wesentlicher Punkt gewesen, wo er gesagt hat, darum würde ich eigentlich dich gerne heiraten. Und jetzt ist aber natürlich das passiert mit der Loredana und er ist wirklich in ein völliges Loch hineingefallen und das Loch hat nicht aufgehört. Und mir hat es dann irgendwann, neben dem, dass ich ja auch noch ein bisschen gern hätte wollen, trauern, den Deckel geklopft. Und hat dann gefunden, los, also entweder machen wir jetzt irgendetwas zusammen, also das ist kein Zustand, entweder machen wir irgendetwas zusammen oder ich gehe. Also ich vertrage das nicht mehr, diese Art. Und das ist eigentlich so dann wieder mal ein Punkt gewesen, wie dort, wo ich in den Zirkus gegangen bin. Das ist eigentlich der Punkt gewesen von meiner Bühnenkarriere mit meinem Mann zusammen. Weil wir zusammen einfach komische Bodydown-Nummern auf die Beine gestellt haben und etwas zusammen erschaffen haben, etwas zusammen gemacht haben, was dann einfach die weitere Karriere wieder enorm geprägt hat.
Wo euer Mann aus dem Loch rausgelöpft hat.
Mein Mann und auch mich natürlich durch das aus dem Loch rausgelöpft hat. Und, ja.
Schwanensee-Ballett, wer hat was gespielt?
Ja, natürlich, ich war Schwändli, nicht er.
Ja. Er ist eigentlich ein Üppigschwan.
Nein, also ich war Schwändli, ja. Und er war dann mein Prinz.
Und wie sind drauf? Es gibt ja so Typen bei den Clowns. Was seid ihr für einen Clown-Typ?
Ich bin schon so der Weissclown eigentlich.
Also der Streng.
Der Streng, der Ernst, das zeigt meine Nase schon. Sieht man am Radio auch nicht.
Ja, aber ich habe schon so ein
Oder das. Und mein Mann ist so ein bisschen, ja. Also, ich weise ihn auch auf der Bühne ein bisschen in die Schranken.
Das heisst auch auf der Bühne, das heisst auch im richtigen Leben.
Ja, ja, es hat schon Parallelen.
Also ich sage noch etwas, was auch sehr typisch ist, was ich immer wieder erlebe, dass wenn man eben einen schweren Schicksalsschlag wieder quasi kann, zum ins Leben zurückkommen, so kreativ damit umgehen, dass häufig die Leute sagen, seitdem ich das und das erlebt habe, also bei uns jetzt eben Tumorerkrankungen, mein Leben hat wie gewonnen. Ich bin bewusster da, ich erlebe häufig auch die Natur viel näher und es kommt eine Qualität rein, die wir vorher im Leben, die vielleicht auch eben wieder funktionieren oder abspulen, wie das nicht mehr stattfindet. Es wird alles viel bewusster.
Und viel wertvoller.
Ja, und Beziehungen, alles wird aufgewertet.
Was macht es denn mit euch, der ständige Umgang mit Leben und Tod?
Ja, auch viel Positives. Also, sie sagen immer wieder, unsere Lehrmeister sind wirklich unsere Patienten, die sie in sehr vielen Gebieten eben auch persönlich weiterbringen. Es ist ja ein Privileg, dürfen teilzunehmen in diesen Situationen. Und dort auch heute können wir viel mehr machen als früher. Also, unsere Hilflosigkeit ist zwar immer wieder da, aber häufig auch nicht. Und ja, das ist etwas, was uns ganz sicher auch prägt. Und ich glaube auch, dass ich in meinem Beruf, ich habe in der Familie Leute verloren mit Tumoren und das auch als Angehörige miterlebt, dass das auch viel positiv sind. Und es gibt doch irgendwo gar kein Leben, wo nicht Schläge reinkommen. Und wir wissen, dass sie manchmal Pokerschläge sind, wo unsere Ohren wieder aufgehen.
Das ist persönlich, was ihr hört auf SRF 1 aus der Lokremise St. Gallen. Der hat jetzt gerade der Chefarzt und vor Onkologie vom St. Gauer Kantonsspital gehört. Er ist auch Präsident der Krebsforschung Schweiz, das ist Thomas Czerny. Und da ist auch Marion Gasser, Co-Chefin vom Verzehrtheater Clowns und Kalorien. Sie lebt mit Mann und Kind, wenn sie nicht unterwegs ist, in Stein am Rhein. Thomas Czerny, der heisst eben Czerny, tschechisches Geschlecht. Der hat sehr eine interessante Familiengeschichte. Könnt ihr uns da ein bisschen aufklären, wie das geht?
Ja, sie versuchen eine Kurzversion.
Ja, gut, wir haben noch ein Moment Zeit.
Okay, ja, ich werde ein bisschen angesprochen. Gerade seit 68 haben wir ja auch recht viele tschechische Immigranten da. Und wenn wir tschechisch reden, dann muss ich sagen, nein, ich kann nicht tschechisch. Ich habe zwar einen tschechischen Namen, aber mein Vater hat den, als er in Wien war, er war halb Jude, hat Medizin studiert und wo dann 33 die ganze braune Welle ist, in Wien angekommen, hat er seinen Namen gewechselt, weil er mit seinem jüdischen Namen zum Teil gar nicht mehr an Prüfungen zugelassen wurde und hat sich nachher adoptieren von einem Herrn Czerny und seitdem heissen wir Czerny.
Wisst ihr noch, wie er vorher geheissen hat?
Ja, er hat Goldstern geheissen, also sehr ein jüdischer Name. Und wir haben nachher, und mein Vater ist aber in der Schweiz geboren, muss ich auch sagen. Also sein Vater war damals einer von diesen Russen, gewesen, das waren etwa so 200, gewesen, mit um Lenin herum. Und mein Vater ist dann zu Genf auf die Welt gekommen und zu Bern in die Schule, in der Langasse. Und das ist nachher eine Weltgeschichte. Der erste Krieg war, Weltkrieg I, beziehungsweise die russische Revolution. Und dann in die sehr schwierige Zeit, die KNK-Monarchie, die zusammengebrochen ist. Sein Vater war eigentlich von Lemberg, das ist heute Ukraine. Also es ist so die Ostgeschichte, die sich mit politischen Sachen vermischt hat. Und wo die Schweiz durchaus eine Rolle gespielt hat, dass mein Vater nachher als Flüchtling nicht zurückgewiesen worden ist, weil die Grenzwächter, er ist dann über Grenzen gekommen von Wien mit dem Seymour Dreifuss, das war der Vater von der Ruth Dreifuss. Jawohl, er ist dann in St. Gallen schlussendlich angekommen. Und weil er noch Schweizerdeutsch hätte können, sind auch die Grenzwächter dort gefunden, also so einen müssen wir mal genauer anschauen, oder? Und das war sein Glück gewesen, dass er nicht zurückgewiesen worden ist.
Mhm. Eure Eltern, wie haben sich die Lehrer kennen?
Das ist auch speziell. Meine Mutter war dann auch am Schluss von ihrem Medizinstudium. Sie hat eigentlich in Südafrika, in Kapstadt studiert. Sie wollte als Missionsärztin und ist deshalb nach Afrika Medizin studieren. Ist dann zurückgerufen worden, weil die Ärzte im Spital sind eingezogen worden, mehr und mehr, und hat dann im Kantonsspital müssen arbeiten. Und mein Vater ist dann als Flüchtling, weil er die Ostsprache hätte können, ist er zum Befragen hergezogen worden. Und meine Mutter hat die Flüchtlinge müssen untersuchen, dann Tuberkulose, Lüse und so weiter. Und mein Vater hat sie befragt und dort haben sie sich kennengelernt.
Und sie nachher beide zusammengekommen und schlussendlich auf Genf und auf Bern leben.
Genau, ja.
Und mit vier Gielen, für drei Brüdchen, seid ihr aufgewachsen?
Jawohl, ja. Also, ich habe das Glück, dass ich in einer grossen Familie durfte gross werden. Und unsere russische Grossmutter ist nachher noch zu uns gekommen. Also, wir hatten so ein bisschen drei Generationen Haushalt gehabt. Und noch eine Haushälterin, weil meine Mutter hat gearbeitet und die Familie durchgebracht. Mein Vater war Flüchtling und damals durfte man nicht Lohnarbeit haben. Also er hat relativ lange noch müssen als Volontär in den Spitälern arbeiten. Bis er dann die Praxis auf, dann waren beide nicht zu Bern Ärzte. Mhm.
Marianne Gasser, eure Familiengeschichte ist etwas weniger exotisch, aber auch interessant. In Zürich und Urdorf seid ihr aufgewachsen.
Ja, also so ganz simpel. Ich glaube, wie aber tausende andere auch. Papi und Mami zuhause und drei Kinder. Ich habe ältere Brüder, ältere Schwestern. Gute, bürgerliche Familie mit einfach liebevollen, lässigen Eltern.
Die waren sehr selbstständige. Die seid mit 16, habt ihr schon eigenes Geld verdient und seid ausgezogen. Wie habt ihr das gemacht?
Ja, also ich bin relativ früh reif gewesen, wahrscheinlich. Aber das bringt es, glaube ich, auch ein bisschen mit. Eben, ich hatte ältere Brüder, ich hatte ältere Schwestern. Ich kann immer alles wählen können, was die natürlich auch können. Also, ich kann nicht wählen, Baby spielen, wenn die Schwester schon rechnen kann und der Brüder schon irgendwie. Also ich kann das halt auch wählen. Und bin extrem wissbegierig gewesen. Bin ich geblieben. Aber ich glaube, das war schon dort gewesen. Also ich konnte halt mit 5 schon können rechnen. Ich konnte schon ein bisschen schreiben. Ich war 2 Wochen im Kinski gewesen und dann habe ich die Kinder abgeschlagen, weil es mir langweilig war. Dann haben sie mich aus dem Kinski rausgenommen und dann bin ich gerade in die Schule gekommen. Also so, ich bin einfach immer so, ich kann Führerschein wählen. Und ich bin auch so mein Leben lang einfach so, ich glaube, ich bin so einfach vorwärts. Es hat immer etwas müssen gehen und ich musste so gefüttert werden. Ich kann immer wählen. Und ja, bin so einfach durch die Schulzeit durchgekommen und habe die Schulzeit fertig gehabt. Und dann hat es natürlich dazu mal noch geheissen, Lehre, oder? Also jedes anständige Kind macht eine Lehre. Ich habe dann eine Lehre angefangen, als Bischutterin-Verkäuferin, wo ich so reingedrückt worden bin irgendwie. hat ja sie auch gemacht. Bin völlig fehl am Platz gewesen.
Warum?
Ja, einfach es ist schön angelegt, hohe Schuhe, hübsche Frisur, ja, halt irgendwie und Goldschmückli da, also ja, ich kann nicht können anfangen damit. Furchtbar. Und aber hat dann auch so ein bisschen also ich habe dann meine Eltern auch dazu gebracht, dass das wirklich nichts ist und dass ich da aufhören kann. Und habe aber dann schon auch so ein bisschen mein Ziel gesetzt, gut, wenn ich schon aufhöre, dann höre ich wenigstens so das Beste auf, oder? Also man tut ja nicht einfach so aufhören, weil es ein Seich ist, sondern sie müssen ja dann auch ein bisschen traurig sein, dass du gehst, oder? Also ich bin da wirklich eine gute Lehrlingstochter gewesen und habe dann aber aufgehört und habe nachher eine Augenoptikerin gemacht. Und muss auch sagen, also das wäre sicher auch nicht ein Beruf gewesen, den ich jetzt gefunden hätte, super, mein Traumberuf. Aber ich bin in einem ganz lässigen Geschäft drin gewesen, mit einem fantastischen Chef, also wo mich extrem geprägt hat. Also ich denke heute noch.
Was denkt ihr? Was nehmt ihr mit? Ihr seid ja selber Chefin.
Ja.
Ihr seid Co-Chefin in diesem S-Theater. Was nehmt ihr denn mit von ihm?
Genau das, was er gemacht hat als Chef. Also einfach so alles. Also ich muss einfach sagen, ich habe zum Beispiel dort, wo wir angefangen haben, das ist noch wirklich schön gewesen. Ich habe dort dann an einem Montag angefangen in dem Geschäft und sie haben am Samstag, haben sie, ich wüsste jetzt lügen, ich weiss es nicht, 20-jähriges Jubiläum gehabt, 25-jähriges Jubiläum. Und dann hat er also am Samstag den Laden zugemacht und ist mit allen Angestellten auf Château d'Isenburg gefahren für 2 Tage. Das ist so ganz nobel gsi, schönes Schloss und hab mit denen also 2 Tage im Elsass gefeiert. Und ich habe am Montag angefangen und bin dann also auch eingeladen worden, natürlich mit dem Freund zusammen, dazu mal auf das Château d'Isenburg mitzukommen. Super, oder? Alle anderen irgendwie
Einstieg, ja.
20 Jahre älter als ich, all schöne Garderobe, alles. Wir haben so einen verbeulten Fiat gehabt, oder irgendwie Jeans, also natürlich nichts. Und ich bin wirklich dann, ich habe mich zwar gefreut, dass er mich eingeladen hat, und hat dann aber so, es ist Dienstagmorgen geworden, es ist Mittwoch geworden, Donnerstag, und dann habe ich gedacht, Jesus Gott, und die gehen jetzt da 2 Tage in das Schloss, und ich gehe mit, und ich mit meinen Kleidern, und das ist so nobel und so. Und dann irgendwie am Samstagmorgen sind wir, das war in einem Shoppingcenter das Geschäft, der Dominik Dreher hat der geheissen, der Chef, sagt er zu mir, du Marion, wieso bist du nicht aufgestellt? Also jetzt, am Mittag fahren wir da los. Und dann, ja, es ist nichts, es ist nichts. Und dann sag jetzt, wieso bist du so traurig und so. Dann fand ich, ja, also irgendwann habe ich dann rausgedruckt, dass ich gefunden habe, ja, ihr seid da all so top und mit euren Köfferli und so. Und ich komme da mit, so, oder? Und das, in so einem Schloss, wie sieht denn das aus? Ja, und dann hat er mich wirklich gepackt. Das hat dazu mal ein Mono gehabt in dem Einkaufszentrum.
Keine Product Placements mit dir?
Nein, kein, ja, danke. Gut. Also, es ist,
ja, und ja, dann sind wir bei den Einkaufen.
So, ja, genau. Und dann ist er mit mir wirklich gegangen, 2 Stunden posten.
Und was heisst das jetzt in Bezug auf eure Angestellten?
Ja, das hat einfach, das, der hat einfach geschaut. Also, dem war es wesentlich, dass ich glücklich war, oder? Also, und ich glaube, der hat selber keine Freude gehabt an dem ganzen Ausflug, wenn ich jetzt nicht glücklich gewesen wäre. Und das habe ich irgendwie extrem, und das hat er durchgezogen. Also, das war bei allem so gewesen. Und das habe ich mitgenommen. Also, ich glaube, das habe ich extrem mitgenommen, dass ich eigentlich auch, denke ich mir, wir sind jetzt 36 Leute, also ich habe 34 Mitarbeiter. Und ich bin auch nicht glücklich. Wenn einer von denen unglücklich ist, dann, dann schießt mich das an. Also dann muss ich etwas machen dagegen.
Dann ist für euch gute Führung, schauen, dass es den Leuten gut geht.
Ja, also ich glaube, selber nur glücklich werden, wenn es denen rundherum auch gut geht. Ich glaube, das ist das Geheimnis, oder? Und das war einfach so ein Typ gewesen. Also der hat jetzt wirklich einfach müssen, seine Welt, sein Reich, das er sich da erschaffen hat, für das hat er unglaublich geschaut. Und das war der Hammer. Also das ist wirklich...
Thomas Zähne, ihr seid auch Chef vom Kantonsspital, also von einer Abteilung vom Kantonsspital. Was macht ihr, dass es den Leuten gut geht?
Ja, also nicht gerade einkaufen, aber...
Das weiß ich mal ein bisschen. Mal mit der Schwester gehen shoppen. Ah, nein, man sagt nicht Schwester.
Ja, Schwester.
Pflegefachfrau. Pflegen mit der Pflegefachfrau gehen shoppen.
Ich weiß nicht, ob ich da mein Budget noch einhalten vom Spital. Nein, es ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, da hat sich eben auch vieles in der Gesellschaft geändert. Und wir reden ja jetzt so ein bisschen Generation X und Y oder XY. Ich denke, das ist tatsächlich die Hauptaufgabe von einem Chef, dass er, was das Innenleben anbelangt, jetzt von einer Klinik oder von einem Betrieb, dass er für ein gutes Klima sorgt. Und das sind natürlich ganz verschiedene Sachen. Im Wesentlichen ist das die Förderung der Leute. Wir haben relativ viele Leute, die, ich sage jetzt mal, beseelt kommen können arbeiten, also ein Ziel, eine Aufgabe haben und nicht einfach nur einen Job. Und dort zu fördern, dass dort, wo sie ihre Talente haben, wo sie weiterkommen, dass man dort grosszügig ist und ihnen auch den Freiraum gibt, dass sie auch vieles in einem Bereich wieder eigenverantwortlich machen können und nicht irgendwo von oben sich immer irgendwo gujoniert fühlen. Nachher ist es ein Gebiet, wo sehr viel Neues reinkommt. Das heisst, die ganze Weiterbildung, Fortbildung ist auch etwas, wo man die Leute kann fördern kann, so wegschicken an interessante solche Anlässe. Und dann ist natürlich bei uns auch der Bereich Forschung, auch die ganze das ist jetzt nicht nur ärztlich, auch Pflegeforschung ist ein ganz spannendes Gebiet. Dort Leute zu fördern, dass sie mithelfen, dass schlussendlich unsere Arbeit, nämlich Qualität, was der Patient nachher erreicht, dass wir die so hoch halten können, dass es uns wohl ist, dass Patienten das uns so zurückspiegeln und wir dann merken, das stimmt so. Das ist sicher die Hauptaufgabe.
Was würdet ihr denn sagen, wenn man jetzt Leute würde befragen im Kantonsspital in eurer Abteilung? Moment, der Jenny ist ein guter Chef, weil?
Ich glaube, gerade weil ich meine Mitarbeiter gerne habe und meine Arbeit gerne habe. Ich stehe am Morgen gerne auf und finde das immer wieder spannend zu wissen, dass zwei Drittel von meinem Tag kann ich gar nicht voraussehen. Das ist das ist wie eine interessante Aufgabe lösen. Man kommt rein, sind Leute auf dem Notfall, die und die Situation ist wieder anders. Und immer wieder hat man, dank dem, dass man so gute Mitarbeiter, gute Team hat, haben wir nachher noch gute Antworten drauf und können die Leute in schwierigen Situationen wieder aufs Gleis zurückbringen. Ich glaube, wir haben wirklich eine ganz gute Situation.
Was würdet ihr sagen? Der Herr Czerny ist manchmal ein schwieriger Chef. Wo?
Ja, ich denke, ich bin manchmal... Nein, ich bin relativ viel im Haus. Das ist es nicht. Also, ich könnte mir vorstellen, dass ich manchmal einfach auch viel fordere. Aber den Leuten manchmal schon lange Leine geben, dass manchmal der eine oder andere froh wäre, ich würde ihm ein bisschen mehr sagen. Und ich denke, du jetzt mal selber schauen, wie du dort weiterkommst. Und wenn es dann wirklich nicht geht, dann helfe ich dir. Also, dass ich nicht jemand bin, der zu viel eingreift, sondern vielleicht manchmal für den einen oder anderen wäre vielleicht noch froh. Ich würde nicht auch dort ein bisschen mehr stüpfen. Und das muss ich sagen, da lasse ich die Leute gerne und manchmal ein bisschen zappeln.
Sie müssen selber müssen.
Ja, das finde ich mir wahnsinnig wichtig, dass die Leute auch merken, dass sie dort, wo sie sich vielleicht etwas nicht zutrauen, schlussendlich Erfolg haben und sich das nächste Mal das auch zutrauen. Also Selbstständigkeit, Autonomie ist mir auch sehr wichtig.
Wir kommen langsam... Wir kommen zum Schluss von der Sendung. Ihr seid 61, Thomas Czerny. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit der Pensionierung befasst. Tut ihr das?
Ja, das muss ich auch. Eigentlich sollte ich mit 63 pensioniert werden. Das wäre in eineinhalb Jahren schon der Fall. Ich werde aber bis 65 bleiben und habe damit das ein bisschen rausgeschoben, wenn man so will. Aber ich habe mir schon doch ziemlich vorgenommen, was ich nicht mache. Also ich werde wirklich beruflich hören. Ist für mich auch wichtig. Ich habe nie eine Auszeit gehabt. Ich bin mit 25 Vater geworden und habe jetzt nie gesagt, jetzt gehe ich mal ein Jahr die Welt anschauen. Und habe doch viele auch andere Bedürfnisse, eben Musik, Kunst im weitesten Sinn. wo ich sehr sinnvolle Sachen sehe. Und dann würde ich auch noch, also, was jetzt eben Krebsforschung Schweiz anbelangt, in den nationalen Gremien, wo Gesundheitspolitik wichtig ist für unsere Patienten, dort würde ich sicher noch auch dort ein bisschen mitmachen. Das ist eine freiwillige Arbeit und da denke ich, würde ich noch ein bisschen roten Faden haben.
Mhm. Marion Gasser, und ihr werdet jetzt doch schlussendlich eine alternde Artistin sein, oder wie? Wenn ihr noch die nächsten 20 Jahre dort seid.
Es sieht so aus, ja. nein, also ich will natürlich das auch in 20 Jahren machen. Also wir machen das jetzt in 14 Jahren, das nächste Jahr ist 15-Jährige. Vielleicht mache ich es noch 5 Jahre, dann hätte ich es 20-Jährigen erreicht. Aber ich bin eigentlich schon jemand, der so ein bisschen meine Sprünge macht. Also wenn ich etwas kann, wenn ich etwas beherrsche, wenn es mich nicht mehr so wahnsinnig packt, dass ich da irgendwie meine Adrenalinschübli habe, die ich brauche, dann muss ich etwas Neues anfangen. Und also ich tendiere schon darauf, dass ich garantiert in meinem Leben noch ein oder zwei so Sachen irgendwie mal wieder auf die Beine stellen. Es hat schon eine Idee, die wir machen wollen nach dem. Und dann können die Kinder das machen, wenn sie wollen. Oder sonst irgendjemand. Aber also ich werde sicher da nicht stehen bleiben.
Da sind wir also gespannt. Marion Gasser, ganz herzlichen Dank, dass Sie in der Sendung waren. Thomas Czerny, merci vielmals, dass Sie gekommen sind. Und das ist der Schluss von Persönlich aus der Lokremise St. Gallen. Schön, dass Sie da sind.
Persönlich ist heute live aus der Lokremise St. Gallen gekommen. Gäste von der Katharina Kilchenmann sind die Marion Gasser, Co-Chefin vom S-Theater Clowns und Kalorien, und der Thomas Czerny, Onkolog und Präsident von der Krebsforschung Schweiz. Technik, Thies Ganz und Björn Müller. Sie können die Sendung nochmal hören, entweder heute Abend ab 10 Uhr, auch wieder hier auf SRF 1 oder dann schon bald jederzeit im Internet unter srf1.ch bei Sendungen von A bis Z. Das Persönliche von nächsten Sonntag mit dem Gastgeber Christian Zeugin, das kommt dann live aus dem Hechtplatztheater zu Zürich.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.